Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben es oft genug gesagt, überall da, wo der Herr war, geschah etwas. Ob eine Stadt, ob ein Dorf, ob ein Haus, ein Einzelner, überall da, wo der Herr wirklich hinkam, geschah etwas. Menschen haben nicht nur davon gehört, sie haben es gesehen, erlebt und konnten Zeugnis davon geben. Wir glauben, dass der Herr derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir glauben, dass er sein Wort bestätigen kann. Nicht unser Wort, sondern sein Wort. Wir haben hier gelesen, dass er verachtet, keinem Menschen mehr ähnlich, seinen Weg an das Kreuz gegangen ist. Wir haben aus dem Munde Bruder Brennims gehört, dass er aufs Neue gekreuzigt werden musste und dass von denen, die mit dem Munde bekennen, sein Volk zu sein, wer hat ihn damals der Kreuzigung übergeben? Es waren diejenigen, die sein Volk gewesen sind. Die Ausführung haben sie anderen überlassen. Aber sie haben es zu verantworten gehabt. Und so ist es auch in dieser Zeit geschehen. Ich muss, obwohl es in diesem Zusammenhang eigentlich nicht ganz gehört, an den Anruf denken, den ich heute Nachmittag bekam. Und ein Bruder sagte mir, es sei ein Film gedreht worden über Jesus. Und die Bundesregierung hat 300.000 D-Mark dafür ausgegeben. Und der Bruder sagte, dass darin Passagen vorkommen, die eine direkte Gotteslästerung sind. Es wird Geld ausgegeben in einem Lande, das christlich sein soll. Und unser Herr und Meister wird nicht nur vermenschlicht, sondern er wird noch lächerlich gemacht. Und das alles wird noch bezahlt. Wenn es Menschen täten, die an Gott nicht glauben, die dem Herrn den Rücken kehren und es selber finanzieren würden, müsste man es noch verurteilen. Wenn es aber finanziert wird, dann ist es umso mehr zu verurteilen. Aber es ist die Zeit, in der wir leben. Es wird Kultur genannt. Sind ja Beträge da für die Kultur. Das hat damit nichts mehr zu tun. So viel Gotteslästerung wie in diesen Tagen hat es noch nie gegeben. Menschen haben die Gottesfurcht verloren. Und die Predigt, die jetzt herauskommt, handelt vom Respekt. Wer hat heute noch Respekt vor wem? Heute stellt sich jeder über jeden. Haben die Kinder noch Respekt vor den Eltern? Wo ist das alles geblieben? Was durch Jahrtausende in Fleisch und Blut übergegangen war? Jeder wusste, was sich gehört. Heute nicht mehr. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, auf dass die Schrift erfüllt werde, geschieht das alles. Menschen werden hochmütig sein, prahlerisch, gottlos, dem Vergnügen mehr ergeben als dem Herrn und werden das alles tun, was ja jetzt vor unseren Augen geschieht. Mitten unter all diesem hat Gott ein Volk. Menschen, denen es weh tut, die den Schmerz mittragen, die mitempfinden. Und wie wir hier gelesen haben, er hatte keine Gestalt und keine Schöne, dass man seine begehrt hätte. Und der Liederdichter singt, O Haupt von Blut und Wunden, voll Spott und voller Hohn. Er, der König aller Könige, der Herr aller Herren, vor dessen Wort alles stehen bleibt. Wenn er spricht, hat niemand mehr etwas zu sagen. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, hat alles Königliche, alles Majestätische, alles Göttliche abgelegt und wurde Mensch um der Menschen willen. Wer sind wir, wenn wir so hingerichtet werden, wie er hingerichtet wurde? Wir würden sagen, wir haben es verdient. Aber er ging den Weg um unsretwillen, um deinet und um meinetwillen. Wenn wir verachtet werden, dann ist das nicht so schlimm. Aber er war verachtet, von den Menschen gemieden und dann noch ein Mann der Schmerzen. Alles kam zusammen. Für uns, oder nach unserer Einschätzung, fast unbegreiflich. Über ihm war alles zusammengebrochen. Gemieden, voller Schmerzen, voller Hohn, verspottet, wie kein anderer vor ihm. Und dann wurde noch gesagt, weissage uns, wer dich geschlagen hat. Du bist ja ein Prophet, du hast Dinge ankündigen können, hast ja die Gabe der Offenbarung, weissage uns, wer dich geschlagen hat. Alles um unsretwillen. Und dann heißt es hier, wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich seinem eigenen Wege zu. Das ist der natürliche Zustand eines jeden Menschen. Aber hier ist die Rede von Schafen. Ein Schaf kann sich seinem eigenen Wege zuwenden, aber ein Schaf ist dazu bestimmt, auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Und alle, die Schafe Gottes sind, werden früher oder später seine Stimme hören, werden ihr folgen und dem Herrn dienen und auf seinen Wegen gehen und auf grüne Aue geweidet werden. Als wir den Chorus gesungen haben und auch der erste Vers aus Jesaja 53 gelesen wurde, musste ich an das Wort aus dem Jakobus denken. Wer hat unserer Verkündigung Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Steht ein Wort im Jakobus, das ich lesen möchte, ehe ich aus dem Timotheus lese. Jakobus, Kapitel 2, hier steht von Vers 17, so steht es auch mit dem Glauben. Hat er keine Werke, so ist er tot an sich selbst. Doch es wird jemand einwenden, du hast Glauben und ich habe Werke. Weise mir deinen Glauben nach ohne Werke, der ohne Werke ist, und ich will dir aus meinen Werken den Glauben nachweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, Du tust recht daran, aber das glauben auch die Teufel und zittern. Willst du wohl einsehen, du gedankenloser Mensch, dass der Glaube ohne Werke unnütz oder tot an sich selber oder wertlos ist? Und dann geht es ja weiter in der Aufzählung mit Abraham, der geglaubt hat und aufgrund des Glaubens hat er gehandelt. Er hat nicht getan, was er wollte. Das ist kein Glaube. Wer tut, was er will, der kann seinen Leib brennen lassen, der kann all seine Habe den Armen geben, der kann tun, was er will. Das nützt gar nichts. Glaube bedeutet zu tun, was Gott uns geboten hat. Abraham hat nicht gesagt, ich mache jetzt das und das, sondern Abraham tat, was Gott ihm gesagt hatte. Und nachdem er das getan hat, hat er beides, den Glauben und den Gehorsam, der sich in der Erfüllung dessen, was Gott gesagt hatte, erwiesen hat, dann gab Gott die Bestätigung. Und so ist es mit dir und mit mir. Glaubensgehorsam ist die schlichte Erfüllung dessen, was Gott uns in seinem Worte geboten hat. Alles andere ist eigenes Tun und hat vor Gott keine Gültigkeit. Nun aber gibt es mancherlei Dinge, die Gott uns zu tun geboten hat als gläubig gewordenen. Und deshalb sagt unser Herr, denen, die zum Glauben gekommen sind, werden diese Wunder und Zeichen folgen. Warum? Weil sie im Glauben das tun werden, was der Herr ihnen geboten hat. Und so wird Gott, der an sein Wort gebunden ist, die Bestätigung aus Gnaden schenken, weil wir ja tun, was er gesagt hat. Als Abraham dabei war, in die Tat umzusetzen, was der Herr ihm geboten hatte, und in diesem Falle war es ja die Opferung Isaaks. Obwohl der Herr verheißen hatte, in Isaak soll dir die Nachkommenschaft gesegnet werden, war Abraham gehorsam. Und durch diesen Gehorsam hat er seinen Glauben unter Beweis gestellt. Ein Glaube ohne Gehorsam ist überhaupt kein Glaube. Ein Glaube ohne die Tat, die Gott von uns fordert, ist gar kein Glaube. Ist eine Annahme, aber kein Glaube. Der wirkliche Glaube, von dem die Schrift spricht und Zeugnis in Hunderten von Fällen ablegt, im Alten und im Neuen Testament, ist an das Wort Gottes gebunden und wird im Gehorsam in die Tat umgesetzt. Wie oft haben wir die Beispiele aus der Heiligen Schrift genommen, haben darüber gesprochen und gezeigt, dass der Glaube ohne die Werke tot ist. Noch einmal sei's betont, nicht unsere Werke. Wir können noch so viele Werke aufzuweisen haben. Der biblische Glaube ist an biblische Verheißungen gebunden, die im Worte Gottes gegeben worden sind. Und die Erfüllung dieser Verheißungen Gottes oder dessen, was er geboten hat, wird mit dem Segen Gottes gekrönt, und damit kommt der gläubig gewordene zu seinem Recht vor Gott. Wir sehen es ja bei Abraham. Es sah aus, als verliere er das, was ihm durch die lange Verheißung, auf die er gewartet hatte, geschenkt worden war, nämlich seinen Sohn Isaak. Es schien, als müsse er töten, was Gott in die Tat umgesetzt und aufgrund der Verheißung geschenkt hatte. Diese Realität sollte er jetzt in den Tod geben. Das war eine schwere Forderung. Abraham hätte eine Anzahl Vorwände vorbringen können und sagen, Herr, du wolltest doch in meinem Sohn Isaak, den du mir verheißen hast, segnen. Was soll ich nun machen? Er hat überhaupt nicht gehadert. Er hat alles Gott überlassen. Es steht so schön geschrieben, er machte sich auf den Weg. Das ist die Sache. Und weshalb machte er sich auf den Weg? Weil er Gott vertraute und gehorsam war und in sich bereit gewesen ist, zu erfüllen, was Gott von ihm fordert. Hier steht nun geschrieben in Vers 22. Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist. Das ist die biblische Darlegung in einem einzigen Satz von Glauben und Werken. Man kann 100 Tage und länger darüber Vorträge halten, aber das ist zusammengefasst die Summe dessen, worauf es ankommt. Der Glaube hat seine Vollendung durch den Gehorsam, den Abraham erwies, indem er der göttlichen Forderung nachgekommen und durch seine eigenen Werke bestätigt hat, dass er mit Gott nicht hadert, dass er keine Argumente vorbringt, keine Zeit versäumt, sondern sich auf den Weg macht, weil Gott es gesagt hat. Ob ich es verstehe oder nicht. Und das war die göttliche Legitimation. Der Glaube Abrahams kam zur Vollendung, als er selber in die Tat umsetzte, was Gott von ihm forderte, und das zog die göttliche Antwort nach sich. Er hatte seine Hand erhoben, um seinen Sohn zu opfern, und seine Hand bleibt stehen. Seine Hand bleibt erhoben stehen. Und die Stimme erscholl, Abraham, Abraham. Und so stand er da. So stand er da. Und die Stimme kommt, Abraham. Gott krönt unseren Glaubensgehorsam. Unser Glaube kommt an der Stelle, wo wir Gott gehorsam sind zur Vollendung, und da kommt die göttliche Antwort. So war es bei Abraham und so wird es bei dem Samen Abrahams, bei den Gläubigen sein müssen. Und wenn wir es heute für uns aus der Hand Gottes entgegennehmen und einfach sagen, Herr, zeige uns jetzt diesen Glaubensweg, nicht unseren Glaubensweg, nicht meinen und nicht deinen, sondern den Glaubensweg, der zum Ziele führt, der zur göttlichen Antwort führt, den Glaubensweg, den wir im Gehorsam gehen können und dann die Antwort bekommen. In Vers 23 steht, und dass so erst das Schriftwort sich erfüllt hat, das da lautet, Abraham glaubte aber Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Gottes Freund genannt. So erst kam es zu diesem Schriftwort, das sich erfüllt hat. Abraham aber glaubte Gott. Er blieb nicht zu Hause und sagt, ich glaube, dass Gott zu mir gesprochen hat, dass ich meinen Sohn opfern soll. Und wenn ich es tue, dann glaube ich, dass Gott etwas tun wird. Er hat nicht von Glauben geredet, er hat geglaubt, machte sich auf den Weg und das hat Gott belohnt. Darauf gab der Herr die Antwort. Und so erfüllte sich das Schriftwort, das da lautet, Abraham glaubte aber Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann in Vers 24, so seht ihr, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Halten wir das fest, das scheint ein wenig neu zu sein, aber so ist es. Der Gläubige kommt den göttlichen Aufforderungen nach, setzt in die Tat um, was ihm aufgetragen wurde, und darauf ruht der Segen Gottes. Ein anderer Glaube, der nicht an die gehorsame Erfüllung des Wortes Gottes gebunden ist, ist ein eigener Glaube. Wer da glaubet, wie die Schrift gesagt hat, biblischer Glaube ist an die Bibel gebunden. In 1. Timotheus, im 1. Kapitel, da lesen wir von Vers 5. Das Endziel der Heilsverkündigung ist aber Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben stammt. Bleiben wir hierbei stehen. Wieder der Glaube. Die Liebe, die das Endziel der gesamten Heilsverkündigung ist. Ein ungeheuchelter Glaube, ein gehorsamer Glaube, ein Glaube, der bereit ist zu tun, was der Herr gesagt hat. Ein Glaube, der Gott vertraut. Abraham hatte einen Glauben, der zugleich Vertrauen zu Gott war. Denn er bedachte in seinem Herzen, wenn ich meinen Sohn opfere, dann ist Gott imstande, ihn von den Toten aufzuerwecken. Wahre, durch das Wort und den Geist Gottes gewirkter Glaube ist uneingeschränktes Vertrauen zu Gott. Denn Gott steht ja dahinter und hat die Verantwortung übernommen. Wer war verantwortlich, was mit Isaak geschieht, nachdem Abraham getan hat, was Gott der Herr ihm sagte? Etwa Abraham? Doch ganz gewiss nicht. Gott hatte die Verantwortung übernommen. Und das sehen wir ganz genau. Es schien wirklich so, als habe der Herr die letzte Sekunde abgewartet. Und das passiert auch uns. Aber er möchte uns auf diesem Glaubenswege prüfen. Und ich sage euch, wie wir gelesen haben, durch diesen Gehorsam ist der Glaube Abrahams vollendet worden. Durch den Gehorsam wird auch unser Glaube zur Vollendung kommen. Hier wird uns gesagt, das Endziel der Heilsverkündigung ist aber die Liebe, die aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben stammt. Wenn der Prophet Jesaja ausgerufen hat, wer glaubt unserer Predigt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Dann geht es immer wieder um den Glauben. Und schon in dem vierten Vers hat Paulus Timotheus hier darauf hingewiesen, dass er nicht in spitzfindigen Fragen und Untersuchungen und Streitigkeiten seine Zeit verwenden soll. Und dann fasst er zusammen und sagt, als zu einer im Glauben sich vollziehenden Wirksamkeit eines Haushalters Gottes geben. Wir sollen als Haushalter Gottes, als Menschen, die zwar unwürdig sind, aber denen die Aufgabe zugefallen ist, über diesen unerschöpflichen Reichtum Gottes zu sprechen. Und wenn wir nur darüber sprechen würden und dieser Reichtum in Wirklichkeit gar nicht zur Verfügung stünde, dann wären wir schier als Betrüger erfunden worden. Wenn die Dinge, von denen Gottes Wort uns sagt, nicht wirklich zu unserer Verfügung stehen, dann sind wir Betrüger des Volkes. Wir müssen begreifen, dass alle Dinge göttliche Realität sind, die er uns in seinem Worte zugesagt hat. Wir reden hier nicht über Dinge, die nicht da wären, sondern über das, was Gott uns in seinem Worte nicht nur zugesagt, sondern in Christus geschenkt und gegeben hat. Und deshalb konnte Paulus schreiben an die Epheser wohl im ersten Kapitel, ihr seid gesegnet, oder Petrus im ersten Kapitel, ihr seid gesegnet mit jedem Segen Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist nicht eine Sache, die noch erst kommen muss, sie ist schon gekommen. Er war verwundet, er war geschlagen. Er hat uns erlöst, unsere Strafe war auf ihn gelegt worden, damit wir Frieden hätten. Hier heißt es dann von dem Glauben, davon sind manche abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Belehrung über das Gesetz erteilen, ohne doch das nötige Verständnis für das zu besitzen, was sie vortragen. Und ebenso für das, worüber sie zuversichtliche Behauptungen aufstellen. Was nützt mir eine Sache, die ich vortrage, wenn ich selber nicht das nötige Verständnis dafür habe? Wenn Gott mir nicht das Verständnis für die Schrift geöffnet hat. Und ihr wisst, der jetzige Rundbrief wird natürlich die letzten Schlacken reinigen. Das kann so sein, das kann so sein. Aber die Menschen haben durch Jahrhunderte eben nicht verstanden, wozu das Alte Testament da ist. Sie haben nicht begriffen, dass das Neue und das Alte zusammengehören. Sie haben ihre Bemerkungen gemacht und hatten kein Verständnis über das prophetische Wort. Wie viele haben die Bibel zugemacht, weil sie mit dem prophetischen Wort nichts anfangen konnten? Wir leben in einem prophetischen Zeitalter und der Herr hat uns das Verständnis für die Schrift geöffnet. Und wenn heute jemand die Aussprüche im Neuen Testament nehmen würde, die allein über den Begriff Gesetz gemacht worden sind, und sie nicht geistlich und göttlich einordnen könnte. Ein solcher Mensch wäre verwirrt und man wüsste nicht, wo man ihn wiederfinden sollte. Es sei denn, Gott gibt uns das Verständnis für die Schrift. Lukas 16, 16 vielleicht steht geschrieben, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes und von da ab wird das Evangelium gepredigt. Und dann könnte irgendjemand sagen, ja gut, dann ist das also vorbei. Und dann sagt der Herr in Matthäus 5, ihr wird Himmel und Erde vergehen, ihr auch nur ein Strichlein vom Gesetz vergehen kann. Und dann sagte, ich bin noch nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und man könnte hunderte von Bibelstellen nehmen, wirklich hunderte, und die eine mit der anderen vergleichen. Das hilft noch keinem weiter. Es sei denn, wir haben das Verständnis von Gott bekommen, dass wir das Wort Gottes so anwenden, wie Gott es geplant hat. Nicht zu unserem Verderben, sondern zu unserer Seelenseligkeit. Darauf kommt es an. Das Wort Gottes so anzuwenden, wie Gott es haben möchte. Hier heißt es tatsächlich, dass sie Behauptungen aufstellen, Belehrung erteilen über Dinge, über die sie selber kein Verständnis haben. Was nützt es dann? Dann ergeht's uns wie den beiden Jüngern auf dem Wege nach Emmaus. Sie reden und reden und reden und es gab zunächst doch keine Antwort, bis der zu reden begann, der auf jede Frage eine Antwort hat. Und nicht nur eine Antwort. Ich meine, wer ist um Antwort verlegen? Jeder kann doch eine Antwort geben. Aber es geht in göttlichen Dingen um die göttliche Antwort, um die richtige Antwort, um die schriftgemäße Antwort. Ihr wollt doch nicht meine Antwort haben und ich auch nicht eure. Aber wir alle möchten gemeinsam die Antwort Gottes auf alle Fragen haben. Und ich meine, die haben wir bekommen. Aber sie hat uns in manchen Punkten doch nicht geschmeckt. Sie hat uns nicht gepasst. Und wir haben die göttliche Antwort liegen lassen und haben unsere eigene Antwort gesucht. Und Gott lässt solche Leute gehen, die seine Antwort stehen lassen, mögen suchen und suchen. Und dann meinen sie, jetzt habe ich die Antwort. Und sie gehen weiter. Und nach einiger Zeit scheinen sie die Antwort doch nicht mehr zu haben. Und sie suchen wieder. Und ihr ganzes Leben ist ein Suchen. Sie haben eine Antwort und dann auch wieder nicht. Und dann wieder und wieder nicht. Wer aber die göttliche Antwort bekommen hat, der sucht nicht mehr. Der kommt zur Ruhe in Gott. Der weiß, an wen er glaubt. Ihm wird das Verständnis für die Schrift aus Gnaden geschenkt. Und dann erteilen wir keine Belehrung mehr über Dinge, die wir selber noch nicht verstanden haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Geduld, die Gott mit uns hat, die soll ein Mensch erst einmal begreifen. Ich habe in den vergangenen Tagen gesagt, Herr, 30 Jahre habe ich nötig gehabt oder du hast sie nötig mit mir, damit man überhaupt mal einige Dinge begreift. Wir meinen sehr oft, schon alles zu verstehen. Und wenn einem dann eine Frage gestellt wird, mit der man im Moment selber nicht ganz fertig wird und keine Antwort hat, dann sieht das tatsächlich schon ganz anders aus. Ihr Lieben, der Geist Gottes führt in alle Wahrheit. Und ich sage euch heute Abend, nicht die Gottheit ist dem Satan ein Dorn im Auge. Wir haben es gelesen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Das glauben auch die Teufel. Also, was hast du ihnen voraus? Bilde dir nichts ein. Die Sache ist schon richtig, aber damit allein. Das genügt nicht. Das ist nicht das Problem. Das Problem als letztes ist das, was als erstes geschah. Das ist das Problem. Und mit der Sache haben wir uns auseinanderzusetzen. Und wenn der Teufel könnte, dann würde er uns alle umbringen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass am Ende, als letztes, das, was am Anfang geschah, in ein klares Licht gestellt wird. Nur so wird jeder Mann und jede Frau ihren und seinen Platz finden. Und nur so wird Christus den Platz in der Gemeinde einnehmen können und Gott alles über allen sein. Anders nicht. Sonst hält der Teufel sich verborgen und denkt, ihr könnt ja alle lange reden. Ich habe den babylonischen Mantel sowieso über alles gedeckt und ihr fummelt euch dadurch. Ich bin Gott dankbar. Und in den letzten Tagen habe ich es neu erlebt, wie angewiesen wir auf die Leitung des Heiligen Geistes sind. Und es gibt nicht eine biblische Wahrheit, die man so aus dem Ärmel schütteln kann. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Und es kommt nicht alles auf einmal. Es kommt der Reihe nach. Und ich bin der Überzeugung, dass die Belehrung zu ihrem Abschluss kommt. Wenn wir alle die Sache vor Gott begriffen und verstanden haben, dann wird Gott sich offenbaren. Wenn es kein Hin und Her mehr gibt, nicht ich denke so und was meinst du, sondern so ist das vor Gott und nicht anders. Haben wir das Reden Gottes gehört, um weiter selber zu reden? Oder haben wir es gehört, um uns danach auszurichten? So sind die Sachen. Und der jetzige Rundbrief, wie gesagt, der wird für den Rest sorgen. Bleiben die Stühle alle leer? Gut, dann sollte es so sein. Aber ich glaube, dass Gott eine Wende schenken wird. Ich bin in meinem Herzen davon überzeugt. Der Belehrungsregen, wie Bruder Brenhem ihn nennt, Mori, dieser Regen kommt zum Abschluss. Es ist alles, was geoffenbart werden sollte, kundgetan worden. Und in diesem Glauben und in diesem Vertrauen, in dieser Zuversicht, dass Gott bis in die jüngste Zeit hinein bemüht ist, uns doch schlussendlich dahin zu bringen, wohin wir gehören, dass unsere Beurteilung aus der göttlichen Sicht geschieht und dass nicht jeder meint, er kann richten, er kann urteilen, sondern Gott allein ist Gesetzgeber und Richter. Und wir alle haben uns seinem Urteil zu stellen. Und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Hier von Vers 12 schreibt Paulus, dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unserem Herrn Jesus Christus, dafür, dass er mich für treu erachtet hat, als er mich in seinen Dienst einsetzte. Damit ist eine Dankbarkeit verbunden, denn ein Mensch ist zu nichts tauglich, es sei denn, Gott befähigt ihn und Gott erhält ihn. Und wenn Gott uns, mich und euch nicht erhalten hätte, wären wir heute Abend nicht hier. Ich wäre heute Abend nicht hier, wenn Gott mich nicht erhalten hätte. Und ich glaube, dass damit ein direkter Zweck mit der Gemeinde und ihrer Vollendung verbunden ist. Auch wenn es manchmal so gerade am Grabesrand vorbeigeht. Aber Gott hat die Zeit festgesetzt und auch das, was darin geschehen soll und die Art und Weise, wie es geschehen soll. Und er geht Wege mit uns, die wir nicht verstehen. Aber wenn sie ihr Ende erreicht haben werden, dann schauen wir zurück und sagen, mein Gott, das war also doch alles nötig, um die Dinge, die hervorgekommen sind, wirklich ins volle göttliche Licht hineinzurücken. Und wenn ihr die Heilige Schrift liest, hat nicht Gott manchmal auf dem Rücken seiner Knechte manches ausgetragen? Und sie mussten mit ihrem Leben, mit ihrem Leibe hinhalten, einen Dienst ausführen, der hoch in Ehren verläuft. Das ist eine schöne Sache. Aber auch die andere Seite, nämlich die Schmach und die Verachtung und das alles, was damit zusammenhängt, zu tragen, das ist keine einfache Sache. Dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unserem Herrn Jesus Christus, dafür, dass er mich für treu erachtet hat, als er mich in seinen Dienst einsetzte. Es hatte eine Einsetzung stattgefunden. Nicht durch Gamaliel, nicht durch Kaiphas, sondern Gott hat gesetzt in die Gemeinde. Und überall da, wo der Herr gerufen, wo er geredet, wo er beauftragt hat, da wurden Männer Gottes hineingestellt. Sie wurden gesetzt zu einer Aufgabe. Und hier bedankt er sich und sagt, dass du mich stark gemacht und für treu erachtet hast. Möge Gott mich und alle, die mit seinem Worte Umgang haben, treu machen. Alles als wahrhaftige Haushalter Gottes zu sagen, das gesagt werden muss. Es gibt viele Menschen, die führen das Schriftwort im Munde, die Wahrheit wird euch frei machen. Und sie haben dann ihre eigene Wahrheit, die irgendeinen frei machen soll. Eigene Wahrheit gibt es gar nicht vor Gott. Nur göttliche Wahrheit macht frei. Jeder Mensch ist ein Lügner, Gott allein ist und bleibt wahrhaftig. Und sein Wort gilt in alle Ewigkeit. Und wenn jemand noch einmal zu mir kommt mit der Bemerkung, aber das hat Gott doch schon damals gesagt, zu mir darf niemand mehr so kommen, denn ich bin der Überzeugung, dass jedes Wort Gottes die absolute Wahrheit ist. Ob er es damals gesagt hat oder heute, hat er damals nicht gewusst, was er sagte? Muss es wohl deinetwegen zurücknehmen? Oder irgendeines Menschen wegen? Oder hat das auch gestimmt, was er damals sagte? Ihr Lieben, viele Menschen haben sich an der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes versündigt. Sie sind an sein Wort gegangen, wie sie an deine und meine Worte gehen. Und ist das wohl richtig vor Gott? Das darf nicht mehr sein. Wie noch steht in der Bibel geschrieben, jedes Wort Gottes ist lautere Wahrheit siebenfach im Schmelzofen geläutert. Da braucht niemand zu sagen, war es so oder war es nicht. Hat Gott gewusst, was er sagt oder nicht? Hier heißt es, doch mir ist Barmherzigkeit widerfahren, weil ich unbewusst so gehandelt hatte in ungläubigem Zustand. Ja, die Gnade unseres Herrn hat sich überschwänglich wirksam an mir erwiesen, im Verein mit dem Glauben und Liebe, die in Christus wurzeln. Das möchte ich jetzt doch noch betonen. Wir haben vom Glauben und von der Liebe schon gesprochen. Das Endziel der Heilsverkündigung ist ja die Liebe. Hier wird nun vom Glauben und von der Liebe gesprochen, aber nicht eine Liebe, die so irgendwie durch den luftleeren Raum schwebt, sondern von dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus wurzeln. Das ist die Sache, um die es geht. Nicht um einen Glauben, den hat jeder auf seine Art, sondern um den Glauben, um die Liebe, die in Christus Jesus wurzeln. Und wenn die Wurzel hier ist, so, dann hat das hier seinen Ursprung, stimmt's, ja? Ja, wenn diese Pflanze hier, das ist eine Pflanze, die Wurzeln sind hier drin. Wenn deine und meine Wurzeln in Christus geschlagen sind, wenn wir in ihn hineingepflanzt worden sind, ich sag euch, dann kommen wir heraus. Und dieses leblose Ding können wir vergessen. Dann haben wir lebendigen Glauben, weil Christus lebendig ist. Und eine lebendige Hoffnung, weil er von den Toten auferstanden ist. Und dann kommt etwas im Reiche Gottes in Bewegung. Dieses Wort ist mir zu Herzen gegangen, dass die Gnade unseres Herrn sich überschwänglich wirksam an mir erwiesen hat, im Verein mit dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus wurzeln. Ich möchte nicht nur einen Glauben und nicht nur eine Liebe. Ich möchte den Glauben und die Liebe, die in Jesus Christus wurzeln. Und ich möchte mich seiner Barmherzigkeit rühmen, die mir gnädiglich widerfahren ist. Dahinter steht direkt, zuverlässig ist das Wort und wert. Absolut. Zuverlässig ist das Wort und wert, dass alle, die es annehmen, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten, unter denen ich der Vornehmste oder der Erste bin. Aber gerade deshalb ist mir Barmherzigkeit widerfahren, weil Christus Jesus an mir als dem Ersten die ganze Fülle seiner Langmut erweisen wollte, um an mir vorbildlich darzustellen, was für Menschen künftighin durch den Glauben an ihn zum ewigen Leben gelangen würden. Hier ist ein Musterbeispiel, ein Vorbild ist uns gegeben worden in Paulus. Gott hat ihn, dir und mir, uns allen, als Beispiel vor Augen gestellt. Und was geschah? Der Herr war ihm begegnet, hat seinen Weg durchkreuzt und ihn auf den Weg des Lebens geführt. Und er rühmt sich der Barmherzigkeit Gottes, die ihm widerfahren ist. Und es heißt hier, um an mir als dem Ersten. Ich frage euch heute, war nicht Petrus schon lange vor ihm gläubig? War nicht Jakobus und Johannes schon lange vor ihm gläubig? Waren nicht die 12, waren nicht die 70? Waren nicht sogar 5000 Brüder auf einmal nach der Auferstehung mit unserem Herrn vereinigt? Und hier nimmt Paulus, so würden wir menschlich urteilen, sich das Recht heraus und sagt, weil Christus an mir als dem Ersten die ganze Fülle seiner Langmut erweisen wollte, um an mir vorbildlich darzustellen, was für Menschen künftighin durch den Glauben an ihn zum ewigen Leben gelangen würden. Was wären das für Menschen? Menschen, denen Barmherzigkeit widerfahren ist. Menschen, wie wir es im Propheten Jesaja lasen, die alle ihre eigenen Wege gingen, bis der Herr sich ihnen in den Weg stellte. Und dann haben sie seine Barmherzigkeit erfahren und seine Gnade schmecken dürfen. Noch als letztes Vers 17. Ihm aber, dem Könige der Weltzeiten, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Verherrlichung in alle Ewigkeit. Amen. Wer kann das ermessen? Doch sicherlich nur ein Mensch, der Gott selber erlebt hat, der in das, was Paulus berichtet, einzustimmen vermag und sagen, Herr, wer war ich? Wer bin ich? Du hast mich, du hast uns für treu erachtet, obwohl wir untreu waren, und hast uns als dein Eigentum angenommen, bist uns gnädig und barmherzig gewesen und hast dich uns geoffenbart. Mir kam der Gedanke, wenn nun der Herr an diesem Paulus damals den Anfang gemacht, um das Ausmaß dessen, was Gott uns in Christus bereitet und was Gott durch Menschen zu tun vermag, die ihm angehören, gezeigt hat, dann glauben wir, dass er es durch Bruder Brenhem in der gleichen Weise getan hat. Gott ist uns keine Antwort schuldig geblieben. Die größten Wunder und Zeichen und Bestätigungen Gottes sind in unseren Tagen geschehen. Damit wir Vertrauen zu Gott, zu seinem Worte, zur Botschaft und dem Botschafter haben und wissen, dass nicht ein Mensch, sondern der Herr aus Gnaden geredet hat. Paulus fasst es zusammen. Er kann nicht weiter schreiben. Er will erstmal Dank sagen und ruft aus. Ihm aber, dem König der Weltzeiten, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Verherrlichung in alle Ewigkeit. Weil hier gerade das Wort Ewigkeit vorkommt, denke ich an Psalm 110. Da steht von unserem Herrn geschrieben als Sohn, du bist Priester in Ewigkeit. Jetzt könnte ich, wenn ich spitzfindige Fragen stellen wollte, nun hier vielleicht bemerken, was wird er in Ewigkeit sein, Priester oder König? Er wird ja in Ewigkeit regieren. Ich könnte eine Anzahl Bibelstellen aufschlagen. Hier ist er nun der König der Könige, der unvergängliche, unsichtbare, alleinige Gott. Es sei denn, dass jemand meint, es gibt zwei Könige. Ich glaube, dass es einen gibt. Er ist der Herr der Heerscharen, der König aller Könige. Merkt ihr, dass Gott die Weisen in ihrer Klugheit fängt? Wenn wir meinen, wir wissen schon etwas, dann müssen wir, ich an erster Stelle, mir sagen lassen, Freund, du weißt noch gar nichts. Wir fangen erst an, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Aber wir sind bereit, jedes Wort Gottes so zu glauben, wie es geschrieben steht. Wenn geschrieben steht, du bist Priester in Ewigkeit, dann glauben wir das von ganzem Herzen. Wenn geschrieben steht, dass er der König der Weltzeiten, der unvergängliche, unsichtbare, alleinige Gott ist, glauben wir es auch. Und wenn geschrieben steht, er wird König sein in Ewigkeit, dann glauben wir das auch. Sagt mir heute Abend, was er nicht sein wird. Ich kann euch sagen, was er alles sein wird. Ihr könnt mir dann ja sagen, was er nicht sein wird. Am Schluss wird Gott sein, alles in allem. Und in ihm wird alles seine Erfüllung gefunden haben. Oh, wie wunderbar ist unser Gott. Noch redet und wirkt er aus Gnaden. Lasst uns bereit sein, jedes Reden Gottes im Glauben aufzunehmen. Lasst uns bereit sein, gehorsam zu folgen, damit wir wie Abraham vor dem Herrn als gerechtfertigt dastehen. Nicht der Glaube allein, sondern der an das Verheißungswort gebundene Glaube stellt unter dem Gehorsam unter Beweis, dass er bereit ist zu tun, was Gott gesagt hat. Und darauf ruht der Segen, da kommt die göttliche Antwort. Das allein ist eine ganze Predigt und mehr als eine. Jeden Tag kann es uns eine neue Predigt aus Gnaden werden und sein. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Auch mein Herz ist noch bewogen, dir zu danken und dich anzubeten. Wer sind wir, dass du uns durch deinen Geist aufgrund deines geoffenbarten Wortes in alle Wahrheit führst? Nur so können wir in der Wahrheit geheiligt sein. O Gott, lass es uns erkennen. Schenke uns das Verständnis, wie du es damals deinen Jüngern gegeben hast. Treuer Herr, dass wir doch nicht laufen, ohne das Ziel zu erreichen. Treuer Gott, nimm uns hin. Du forderst von uns, deinen Worten zu glauben, Gehör zu schenken, sie in die Tat umzusetzen. Du hast immer ein Heute festgelegt. Unser Heute ist jetzt. Heute, so ihr seine Stimme höret, nicht die Stimme eines Verkündigers, sondern deine Stimme, o Herr. Du hast geredet. Habe Dank, o Gott, hilf uns, dem kleinen Überrest und dann allen übrigen, dass wir völlig in deine Wahrheit eingehen, darin aufgehen, Wurzel in dir schlagen. Und du bist das Wort, Halleluja. Du kannst nicht vom Wort getrennt werden, und auch wir nicht, denn wir sind in dir, in deinem Worte. Habe Dank, treuer Herr, habe Dank. Offenbare du nun am Ende, wie du am Anfang den völligen Sieg geoffenbart hast. Lass es uns erleben, dass wir mit dir, dem Auferstandenen, dem, der mit uns redet, während unsere Herzen brennen, o Herr, gibst du uns Verständnis für die Schrift. Halleluja! Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir, treuer Herr. Es ist ein Versöhnungsjahr, ein Heiljahr. Jeder darf frei ausgehen, und es wird erst mit deiner Wiederkunft enden. Ich danke dir dafür und preise deinen heiligen Namen. Halleluja. Amen.